Frank Sander, die 10. Bist du gut drauf und bereit?
Ich bin ultra gut drauf und sowas von bereit.
Dann lass uns anfangen.
Das machen wir.
Willkommen zum Profitalk, dem Podcast der Sekret Bausysteme GmbH und Co. KG. Baugeld.
Hallo zusammen. Heute in einer neuen Folge des Podcasts Profitalk Frank Sander zu Gast. Hallo Frank.
Hi Marc, schön, dass ich hier sein darf. Vielen Dank für die Einladung.
Nicht dafür. Frank, du bist in unserem Haus Head of Operations, Manufacturing and Supply Chain. Korrekt?
Ja, ich glaube, das ist ganz richtig so.
Ja. Dann habe ich genau zwei Fragen. Die erste Frage ist, was bedeutet das? Und die zweite Frage ist, ist deine Visitenkarte 5 cm breiter als meine?
Ja, ja, der Klassiker. Ja. Ich gebe zu, hier ist die Grenze zwischen Tätigkeitsbeschreibung und Jobtitel fließend. Ja. Das muss ich wohl zugeben. Aber tatsächlich beschreibt es ganz gut, was ich hier tue bei uns, hier bei Sekret. Head of Manufacturing Operations Supply Chain heißt, im ganzen Bereich Operations geht es einfach darum, dass wir das Auftragsmanagement haben und den Verkaufsinnendienst, für den ich verantwortlich bin.
Ja.
Im Bereich Manufacturing, klar, da geht es um unsere 5 Werke, die wir haben, in Neuss 1, 2, in Dortmund, Rüdersdorf und Hennstedt. Und Supply Chain, das beinhaltet auch die Logistik und unsere Lieferketten, ja, und das alles ist tatsächlich in meinem Tätigkeitsbereich enthalten.
Ja, es hört sich nach ausgefüllten Tagen an. Wir hatten uns ja kurz darüber unterhalten, okay, worüber könnte eine Podcast-Folge sein, ja? Mhm. Und wie so häufig, wir haben eigentlich viel, viel mehr Themen, als wir in eine Folge pressen können. Aber wir haben uns beide dafür entschieden, vielleicht mal ganz einfach anzufangen mit so einem Überblick, ja, bevor wir hoffentlich, ja, in vielen, vielen weiteren Folgen auf Details eingehen. Und da haben wir gesagt, okay, wir stellen uns einfach mal vor, ich bin ein Händler und bestelle jetzt. Mhm. Und uns dann die Frage stellen, ja, was passiert dann eigentlich auf unserer Seite? Weil für den Kunden kommt dann irgendwann ein LKW vorbei, ja, und das Produkt oder die Produkte werden ins Lager gepackt, aber dazwischen passiert ja ganz viel. So, also fangen wir doch einfach mal mit dem Gedankenspiel an. Ich bin ein Kunde, ich bestelle jetzt eine Palette Pflasterfugenmörtel. Nicht einen ganzen Zug, eine Palette nur.
Ja, okay, das finde ich ein ganz gutes Beispiel. Ich würde gerne noch eine Nummer runtergehen unter den Händler oder noch weiter zum Endkonsumenten, nämlich der es tatsächlich dann hinterher verwendet, mhm, in diesem Beispiel. Also von mir aus, der beim Pflasterfugenmörtel tatsächlich
seine... Der Galabauer.
Der Galabauer oder von mir aus der Schrebergartenbesitzer, der seit 20 Jahren jetzt Unkraut jähte zwischen seinen Fugen und jetzt endlich mal genug hat und den Sekret-Pflasterfugenmörtel braucht, der möchte jetzt mal nur ein oder zwei Eimer haben. Und das ist dann tatsächlich die Frage, was passiert denn dann eigentlich? Und an der Stelle, Marc, da möchte ich auch nochmal eingehen auf den Unterschied zwischen Logistik und Supply Chain. Für viele ist das so ein Synonym. Ja, oder das hat irgendwas miteinander zu tun, aber das möchte ich einmal ganz kurz vorwegschicken, damit auch klar ist eigentlich, wo da der Unterschied liegt.
Wenn ich da kurz einhaken darf.
Klar.
Machen wir, ist ein super Beispiel. Grundsätzlich würde ich sagen, wenn ich der kleine Gartenbesitzer bin, also da wäre meine Empfehlung, in einen der Baumarktketten zu gehen, wo ich eben halt auch die Sekret-Produkte finde, und mich da zu bedienen. Aber für das Beispiel vollkommen okay, ob es jetzt ein Privater ist oder eben halt ein Galabauer, am Ende haben wir so eine Kleinmenge, so würde ich mal sagen, ne? Ja. In dem Beispiel. Das ist das, worauf du hinaus willst.
Genau, ich merke schon, Marc, wir sprechen heute nicht zum ersten Mal miteinander. Die Pointe ist schon fast ein wenig vorweggenommen, aber ich komme gleich nochmal
dazu. Sorry.
Kein Thema. Marc, also nochmal ganz kurz, was ist eigentlich Logistik? In einem normalen Produktionsbetrieb, so wie wir einer sind, haben wir Logistik in verschiedenen Prozessen. Das ist eigentlich immer eine Beschaffungslogistik oder auch eine Inbound-Logistik. Du hast immer eine Produktionslogistik, eine Distributionslogistik und sehr häufig auch eine Entsorgungslogistik.
Okay.
Und bei der Beschaffungslogistik, das sagt ja auch schon so ein bisschen der Name, die Rohstoffe oder halbfertige Produkte kommen in den Wareneingang und gehen dann schon wieder über in den zweiten Punkt, in die Produktionslogistik, wo die Ware weiterverarbeitet wird, häufig auch nur gelagert. Also so ein klassischer Beispiel für eine Lagerproduktion ist eine Molkerei oder eine Käserei oder ein Wein, der gelagert wird, um weiter zu reifen. Also das geht auch. Und dann in die Distributionslogistik. Also wie kommt dann die fertige Ware, die fertigen Produkte tatsächlich zum nächsten Kunden in der Lieferkette? Ganz zum Schluss, habe ich gerade schon gesagt, gibt es auch nochmal die Entsorgungslogistik oder auch Neudeutsch Reverse Logistics, wobei Abfall zurückgenommen werden kann, aber auch nicht verwendete Ware zurückgenommen werden kann. Das würde ich jetzt hier mal in dem Beispiel etwas ausklammern.
Okay, ja.
Okay, alles das zusammen, das sind so typische Logistikschritte. Und die Lieferkette, die Supply Chain, ist jetzt ein Verbund von vielen Unternehmen, von der Rohstoffgewinnung bis zum Endkonsumenten, zu unserem Schrebergartenbesitzer, von diesen Unternehmen, die alle hintereinander geschaltet sind und alle in sich Logistikprozesse haben.
Ja, also das heißt, du fängst in deiner Kette eben nicht bei uns an, sondern du fängst schon noch mindestens einen Schritt, wenn nicht mehr, vorher an, wo es um unsere Zulieferer geht.
Absolut, genau, das ist der Punkt. Und das kann ziemlich tief gehen. Man spricht davon von einer Logistiktiefe oder von einer Stufentiefe. Und das ist beim Pflasterfugenmörtel noch einigermaßen überschaubar. Aber auch schon hier muss man mal schauen, was haben wir denn für Inhaltsstoffe in unserem Pflasterfugenmörtel?
Ja, dürfen wir nicht verraten. Also, ja, also natürlich, klar, wo wir über Bindemittel sprechen, ja, oder den Zuschlag, das ist kein Problem, aber ne, wie ich mit der Dr. Irena Stein in manchen Podcasts besprochen habe, der Feenstaub, das ist natürlich etwas, worüber wir nicht sprechen können.
Ja, das weiß ich, Marc, aber danke, dass du nochmal darauf aufmerksam machst. Ich hätte das jetzt tatsächlich auch nicht im Detail verraten. Aber ich glaube, ich verrate nicht zu viel, wenn ich sage, dass in einem Pflasterfugenmörtel da drin haben wir Füllstoffe wie ein Quarzsand. Ja? Da sind Farbpigmente drin, da ist ein Härter drin, da ist auch ein Epoxidharz drin und alle diese Inhaltsstoffe werden wiederum von Unternehmen speziell hergestellt und produziert, um die dann weiterzugeben, weiterzuliefern, bis wir dann alle Zutaten haben, die wir mit unserer Rezeptur hier bei Sacred zusammenstellen, um das Endprodukt fertigzustellen. Und wir sehen schon bei dem reinen Inhaltsstoff oder bei den Inhaltsstoffen, dass das ja eine riesige Bandbreite hat, aber damit sind wir noch nicht am Ende, sondern ja, du hast ja dann auch noch die Verpackung. In dem Fall ist das der Eimer.
Ja. Ja?
Und auch da gibt es wieder Firmen, die machen aus dem Kunststoff, machen die das Material. Was dann später eine Firma macht, ist, die zieht das tief, die zieht diesen Eimer tief. Man hat aber auch noch eine Etikettierung an dem Eimer. Da sind wieder Klebstoffe dran, Farbpigmente, ein Henkel, der da dran ist, vielleicht aus Eisen. Irgendwo werden die Erze abgebaut für den Eisen. Und dann sind wir schon bei so einem einfachen Produkt in einer internationalen Lieferkette.
Und ich treibe es noch auf die Spitze, wenn du über das Verpackungsmaterial sprichst. Also einmal, wir haben ja verschiedentliche Produkte, die wir sukzessiv auch auf PCR-Gebinde umstellen, also Post-Consumer Recycling. Heißt natürlich auch, also du hattest in dieser Vorlieferantenkette hast du auch irgendwann eben halt diese Entsorgungslogistik, die du besprochen hast.
Genau, ne? Ja. Ja, genau. Und wie gesagt, also man hat dann bei so einem vermeintlich einfachen Produkt wie einem Eimer, hat man so viele Komponenten, die möglicherweise wirklich global gesourced werden. Und deswegen oder aus so einer Perspektive versteht man dann auch schnell, warum Supply Chains so fragil sind und warum sie auch anfällig sind für kleinere oder größere Unterbrechungen und das dann so lange dauert.
Ja, siehe Suezkanal zum Beispiel.
Suezkanal ist ein sehr gutes Beispiel. Die Ever Given hat sich da in 2021 quergestellt und riesen Berg an Folgekosten verursacht. Und daran sieht man tatsächlich, wie fragil diese Supply Chains sind. Ich habe selber damals in einem Unternehmen gearbeitet, wo wir Produkte erwartet haben aus einem dieser Schiffe. Und ich glaube, es hat 6 oder 7 Tage gedauert, bis der Verkehr wieder fließen konnte. Aber es hat Monate, wenn nicht Jahre gedauert, um wirklich diese Verwerfung in der Supply Chain wieder in den Griff zu bekommen.
Ja, absolut. Und ich glaube, die Welt hat auch einfach gesehen, Corona, Suezkanal, also hat ein Bewusstsein für Logistikketten entwickelt, ja, das vorher mal wahrscheinlich der gemeine Bürger nicht hatte, woher auch, ja. Aber da man eben halt gespürt hat, was alles gefehlt hat, man selber in Betrieben gearbeitet hat, mir ging es ganz ähnlich, wo auf einmal die Zulieferprodukte fehlten, ja, wo sich dann auch Produkteinführungen verschoben haben, um wirklich Monate. Da hat man schon gemerkt, wie fragil, ne? Das war ja das Wort, das du auch genutzt hast, fragil wirklich diese Logistikketten sind.
Absolut. Also ein ganz klassischer Effekt, das ist der sogenannte Bullwhip-Effekt, der entsteht immer, wenn Lieferengpässe drohen. Ja? Wenn der Endkonsument, den beschreibt man hier als denjenigen, der die Bullwhip, die Bullenpeitsche in der Hand hält, der macht eine kleine Bewegung in Form einer Bestellung und bei drohenden Lieferengpässen packt er aber schon mal einen kleinen Puffer drauf. Und das tut dann der Nächste in der Supply Chain, tut das auch. Der Händler erwartet bei Lieferengpässen erhöhte Nachfrage und packt einen Puffer drauf und packt einen Puffer drauf. Und diese Peitsche, wenn man sie schwingt, die knallt dann tatsächlich an der Quelle der Versorgung. Und das ist dann der sogenannte Bullwhip-Effekt, der immer wieder auftritt und zu wirklich nachhaltigen Verwerfungen in der Lieferkette führt.
Okay, gut, Frank, genug Probleme gewälzt. Na, wir sind jetzt hier wieder in der heilen Welt der Sacred-Bausysteme. Also, es bleibt der Kunde, ich als der Kunde, als Händler, wie auch immer, habe eine Palette Pflasterfugenmörtel bestellt. Okay, wir wissen, ne, viele verschiedene Komponenten, die eine eigene Logistikkette haben, die da zufließen. Wir gehen jetzt mal davon aus, wir haben alles vor Ort. Meine Bestellung ist eingegangen.
Ja, genau. Stimmt, du hast recht. Ich habe unseren Kleingärtner schon fast wieder vergessen. Der erwartet ja noch 1 bis 2 Eimer Pflasterfugenmörtel. Und wie gesagt, du hast es gerade schon erwähnt, der bestellt ja nicht direkt bei uns, sondern der wird ja zu einem Baumarkt gehen und dort seine Pflasterfugenmörtel herbekommen.
Ja, oder der Galabauer über den Fachhandel.
Also das heißt, jetzt ist es, sage ich mal, ich bleibe mal bei meinem Baumarktbeispiel, am Baumarkt zu forecasten, wie viele Schrebergärtner wollen denn wohl in meinem direkten Umkreis in Zukunft, in naher Zukunft, Pflasterfugenmörtel verwenden. Und in dieser Höhe bestellt er dann auch bei uns vorab schon mal Pflasterfugenmörtel. Diese Bestellung gibt er dann bei uns auf. Und dann beginnt eben dieser klassische Logistikprozess erstmal auf rein Informationsbasis. Das heißt also, wir kriegen die Kundenanfrage rein, wir machen eine Verfügbarkeitsprüfung, bestätigen diese Bestellung und dann beginnt auch schon der physikalische Logistikprozess.
Und Frank, letztens habe ich eine Kollegin hier am Faxgerät gesehen. Das ist noch so, dass tatsächlich Bestellungen eben halt nicht nur über EDI, müssen wir vielleicht auch nochmal gleich erklären, was das ist, einhergehen, sondern durchaus noch unterschiedliche Möglichkeiten gibt, eine Bestellung zu platzieren, bis hin augenscheinlich, es steht ja noch, ne, 2 Räume weiter, ein Faxgerät.
Ja, das ist richtig, Marc. Wir haben immer noch ein Faxgerät im Einsatz, weil Teile unserer Kundschaft es immer noch bevorzugt, per Fax zu bestellen. Das ist auch ein gutes Recht. Aber es beschreibt auch so ein bisschen tatsächlich die Welt, in der wir uns befinden. Auf der einen Seite reden wir schon von Artificial Intelligence, Deep Learning und Machine Learning. Und auf der anderen Seite holen wir auch immer noch unsere Faxblätter aus dem Fax ab.
Na, das heißt, irgendwann werden hier Androiden über den Weg laufen, die das Fax vom Faxgerät abholen sozusagen.
R2-D2 wird uns dann die Faxblätter bringen, so ist es.
Ja, sehr gut.
Ja, genau. Also wir waren ja gerade stehen geblieben. Die Information bzw. die Bestellung des Kunden ist jetzt bei uns eingegangen. Was passiert jetzt als nächstes? Der tatsächlich physische Prozess beginnt. Das heißt, wir werden die Ware, die da bestellt wurde, kommissionieren. Kommissionieren heißt, wir stellen also alles das, was der Kunde von uns benötigt, zusammen in eine Lieferung. Man kann sich das vorstellen wie ein Einkaufskorb, wenn man einkaufen geht.
Genau, wir waren ja jetzt total simpel mit einem Produkt auf einer Palette, was ja nicht die Realität ist, Gott sei Dank. Ne? Also so, dass unsere Kunden durchaus einen ganzen Strauß von Produkten kaufen, auch in einer Bestellung.
Genau, kaufen können und auch tatsächlich kaufen. Wie gesagt, ich finde auch so ein so eine Analogie zu einem Einkaufswagen in einem Supermarkt, die passt da tatsächlich. Der Kunde kann aus unserer doch großen, umfangreichen Produktpalette dann aussuchen, was er haben will. Wir stellen ihm das zusammen. Im Industriemaßstab nennen wir das Kommissionieren und verpacken die Ware dann auf Palette, schweißen die ein, machen unsere Etiketten dran, wo die Adressinformationen und Bestellinformationen drauf sind und versenden es dann, bis es in unserem kleinen Beispiel hier beim Baumarkt ankommt.
Ja, versenden. Also wenn ich als Privatmann was versende, klar, ne, dann gehe ich zur Post,
ja,
oder DHL. Ne?
Ja.
Post gibt es ja gar nicht mehr. Da merkt man wieder, wie alt ich bin. zu DHL, aber hier ist es natürlich ein bisschen anders.
Wir arbeiten mit Speditionen, die tagtäglich bei uns sowohl halbfertige Produkte oder Rohstoffe anliefern, als auch fertige Produkte abholen und dann zu unseren Kunden, Zwischenhändlern bringen. Und ja, das erledigen bei uns die Speditionen.
Also insgesamt hört sich das alles recht simpel an. Aber ich weiß das, weil du hast es gerade auch anklingen lassen. Wenn man in diesem einfachen Beispiel von einer Palette, die von A nach B gebracht wird, ausgeht, klar, ne, wir produzieren oder haben es auf Lager. Das würde ja auch nochmal einen Unterschied machen. Wir informieren den Kunden, wann es kommt. Die Spedition wird eingetaktet und dann wird das transportiert und der Kunde lädt ein. Aber tatsächlich dadurch, dass wir nicht nur ein Produkt haben, nicht nur mit einer Spedition arbeiten, nicht nur einen Kunden liefern, wächst die Komplexität wie so ein Blumenkohl, vermute ich. Ne? Also auch ganz zu schweigen von dem ganzen, von der Produktionsreihenfolge. Ja? Weil jetzt haben wir so gesprochen, als wenn das Produkt ja auch schon auf Lager wäre, was sicherlich für viele Produkte auch so ist, aber eben halt nicht für alle.
Ja, wir können ungefähr 80% der Produkte, die abgerufen werden, auch tatsächlich schon vorproduzieren und dann auf Lager vorhalten. Die anderen 20%, die produzieren wir tatsächlich auf Zuruf, wobei von meinem Verständnis her auch ein Lagerplatz die Stimme hat, um eine Produktion auszulösen, Mindestbestand oder Bestellbestand, der dann sagt, okay, ich bin als Lagerplatz unterbesetzt, bitte füll mich mal wieder auf.
Ja, absolut.
Und du hast schon richtig gesagt, also im Industriemaßstab passiert das sehr schnell, dass man zu viel oder eben auch zu wenig Ware hat. Das heißt, das muss sehr fein abgestimmt sein. Das Gleiche gilt auch für den Produktionsprozess. Ich rede da immer gerne von den Perlenketten. Auch hier kommt wieder die Kette ins Spiel, ne? Das sind Lieferketten, Perlenketten. Man will damit immer sagen, es hängt halt immer direkt hintereinander. Und wenn ich von der Perlenkette rede, dann rede ich davon, dass wir in der Produktion Aufträge bearbeiten. Und jede dieser Perle, die wir dann aufwedeln, die beinhaltet bestimmte Verabredungen, die wir getroffen haben. Verabredungen mit dem Kunden, ja, indem wir ihm sagen, wann wir zustellen. Verabredungen mit der Spedition, indem wir sagen, wann abgeholt werden kann. Verabredungen mit der Arbeitsvorbereitung, indem wir schon mal sagen, diese Rohstoffe werden benötigt. Und diese Perlenkette, die gilt es natürlich einzuhalten in einer Reihenfolge, weil sonst müssen alle diese Verabredungen wieder aufgelöst werden und das führt natürlich zu unnötig viel Arbeit.
Aber liegt da nicht ein Zielkonflikt auch so ein bisschen, weil auf der einen Seite wir als Unternehmen, wie jedes Unternehmen, sind natürlich an hoher Planbarkeit interessiert, ja, einfach damit unsere Prozesse abgestimmt wie so ein Uhrwerk laufen. Auf der anderen Seite begreifen wir uns, und das wird uns ja auch durchaus gespiegelt, als sehr kundenorientiertes Unternehmen, was ja bedeutet, ich muss auch eine gewisse Flexibilität vorhalten für unsere Kunden. Ja, also weil ich kann ja nicht von den Kunden verlangen, dass sie sich jetzt nach unserer Produktionsplanung ausrichten, sondern ganz im Gegenteil.
So ist es. Also wir haben natürlich einen sehr hohen Anspruch an unseren Service-Level und wollen unserem Kunden auch zu Recht das Gefühl geben, wir sind jederzeit lieferfähig. Das gelingt uns in den allermeisten Fällen sehr, sehr gut und den Zielkonflikt, den du da aufgezeigt hast, den haben wir tatsächlich jeden Tag. Am Ende geht es auch darum, so kostengünstig wie möglich unsere Produktionsprozesse zu schalten, um einfach auch für unsere Kunden die Service-Dienstleistungen günstig anzubieten.
Frank, das ist super interessant und ich würde noch mal nicht um zu problematisieren, aber wirklich noch mal einen Moment auf Herausforderungen eingehen. Wir haben ja schon ein paar genannt, also Fragilität von Lieferketten. Also ich denke, da kann jetzt nach mehreren Jahren Corona-Suez-Kanal, was auch immer Nachwirkungen, ja, die meisten Menschen was mit anfangen. Wir haben so ein bisschen über den Zielkonflikt gesprochen zwischen Flexibilität auf der einen Seite, ja, die man bieten muss, aber auch die Planbarkeit, die man auch als Unternehmen hat oder haben möchte. Was gibt es denn noch für klassische, ja, ich sag mal, Herausforderungen in der Logistik jetzt, unabhängig auch von uns? Ich meine, du warst ja auch in vielen, vielen Unternehmen beschäftigt.
Ja, grundsätzlich sind wir natürlich auch abhängig und betroffen von den Megatrends, die uns umgeben. Um mal so einige zu nennen, ganz klar natürlich der Klimawandel, der eine Rolle spielt. Wir haben eine Urbanisierung, die eine Rolle spielt. Wir haben aber auch eine strukturierte Veränderung im Altersgefüge. Und all das hat eine Rolle und spielt eine Rolle für uns. Wenn wir jetzt mal zum Beispiel auf den Klimawandel eingehen, sehen wir, dass die fossilen Brennstoffe zu Recht auch immer teurer werden. Das heißt, Fracht wird potenziell in den nächsten Jahren erstmal teurer. Und damit haben wir natürlich eine andere Voraussetzung dafür, wenn wir Entscheidungen treffen wollen, lagern wir, wo produzieren wir und wie weit wollen wir denn dann noch mit unseren LKWs fahren? Ne?
Kurze Zwischenfrage, weil ich habe auch mal in der Gaseindustrie gearbeitet. Dein persönlicher Tipp, ich weiß gar nicht, ob wir den dann einlösen können, werden wir sehen. Was glaubst du, was wird sich als Antriebsart bei Nutzfahrzeugen durchsetzen? Wasserstoff, Elektro?
Also, das ist wirklich schwierig zu sagen. Ich bin leicht zu begeistern, ehrlicherweise, wenn es um neue Technologien geht und stelle immer wieder fest, dass wenn mich ein Wasserstoffvertreter trifft, dann bin ich ein glühender Anhänger von Wasserstoff. Wenn ich auf Ingenieure treffe, die sich mit Elektroantrieben beschäftigen, dann denke ich, dann wird es ein Elektroantrieb. Ich stecke da zu wenig drin, um da wirklich etwas sagen zu können. Es gibt so eine leichte Tendenz bei den Nutzfahrzeugen in Richtung Wasserstoff, die ich glaube noch nicht so ganz ausgereizt ist. Okay. Und die einige Vorteile gegenüber der Elektromobilität im Nutzfahrzeugbereich haben.
Ja, dann schauen wir mal. Klima verstehe ich, klar, weil unsere Produkte, nicht nur unsere Produkte, Produkte generell ja, wie gesagt, transportiert werden müssen von A nach B. Und das geschieht per se, ist nicht unbedingt in unserem Fall, ja, aber es geschieht auf der Schiene, aber eben halt auch auf der Straße. Ja, und da ist natürlich CO2 und all diese Themen, das sind natürlich dann Themen. Du hattest von der Alterspyramide gesprochen. Ist da das Thema der Fachkräftemangel?
Fachkräftemangel ist in aller Munde und zwar zu Recht. Das trifft uns genauso wie alle anderen Branchen und alle anderen Unternehmen auch. Und auch hier müssen wir schauen, wie wir mit dieser Herausforderung in Zukunft umgehen. Ich glaube, Automatisierung ist ein Schritt in die richtige Richtung. Ob Automatisierung tatsächlich ein Allheilmittel ist, um alle diese Lücken, die wir in Zukunft stopfen müssen, wirklich auch zu stopfen, das wird sich dann zeigen.
Wir dürfen nicht vergessen, wir sprechen ja nach wie vor auch nur über Faxgeräte.
So ist das, ja. Also der Spagat, den wir da machen in Deutschland im Allgemeinen und in der Baubranche im Besonderen, der ist schon beachtlich.
Was auch heutzutage in aller Munde ist, ist auch das Thema Artificial Intelligence oder künstliche Intelligenz. Ja, also keine Publikation, die man aufschlägt, die nicht irgendwo ein paar Worte dazu verliert. Wie sieht das deiner Meinung nach in der Logistikbranche aus?
Ja, das wird uns auch treffen und das wird uns einige Probleme hoffentlich abnehmen, das ganze Thema Machine Learning, Deep Learning und Artificial Intelligence. Alles, was mit sehr großer Komplexität zu tun hat in den Entscheidungsfindungen, sind Themen, die uns, wo uns die Artificial Intelligence bei helfen kann. Und das ist bei uns, fängt das an schon beim Forecast über die absehbare Abnahme unserer Produkte, geht aber auch über die wirklich optimalisierte Produktionsreihenfolge zum Beispiel. Und all das sind eben Themen, die aktuell wir mit Gehirn und Excel-Tabellen machen. Und das muss man schon zugeben, das wird eine künstliche Intelligenz sehr sicher besser machen können.
Ja, ja, ein großes Wort gelassen ausgesprochen, weil wo du auch gerade über Produktionsreihenfolgen, Optimierung, es ist ja durchaus so, ne, Thema Rüstzeiten und du hattest ja auch gerade die Arbeitsvorbereitung genannt. Es ist ja nicht so, dass wir unsere Produkte in beliebigen Reihenfolgen produzieren können, sondern da natürlich auch ja einiges beachten müssen, um die möglichst effizienteste Reihenfolge einzuhalten. Aus meiner Leinensicht.
Nee, da liegst du schon ganz richtig, Marc. Also das Stichwort, das du gerade gegeben hast, ist das Thema Rüstzeit. Und das hängt ganz eng zusammen mit der Frage, wie kann ich meine OEE oder meine Anlagenverfügbarkeit tatsächlich am besten ausnutzen. Denn wenn ich meine Anlagen von einem Produkt umrüste auf ein nächstes Produkt, um dann Reinigungschargen zu fahren, dann ist das eine Zeit, die ich nicht effektiv nutzen kann. Und deswegen macht es großen Sinn, auch schon im Vorfeld zu planen, welche Produkte ich nacheinander produziere. Also ich kann keine feinen Produkte produzieren, nachdem ich grobe Produkte produziert habe. Ja, wenn ich ein feines Produkt, Fliesenkleber zum Beispiel, produziere und ich habe da grobkörnige Produkte drin, das ist ein absolutes No-Go und verstößt gegen alle unsere Qualitätsvorstellungen.
Wir haben die Komplexität in der Produktion, Stichwort Produktionsreihenfolgen. Wir haben die Lieferketten, die vor uns liegen, aber auch die nach uns kommen. Wir haben unterschiedliche, und das ist schon fast banal angesichts der anderen Sachen, unterschiedliche Wege, wie auch Informationen oder Bestellungen an uns herangetragen werden. Wir müssen die Logistik hier auf unserem Hof im Griff haben, das eben halt nicht, ne, alle gleichzeitig abholen. Also viel, viel, viel zu tun und ehrlich gesagt, so interessant es auch ist, ich bin ganz froh, dass ich im Produktmanagement und Marketing bin.
Ja, und jetzt weißt du auch, Marc, warum meine Visitenkarte so breit ist.
Das heißt, und das ist dir gegönnt.
Danke.
Gut, Frank, ich glaube, da sind noch viele Themen, die wir in Zukunft besprechen können, wo wir vielleicht dann auch in das ein oder andere Thema tiefer absteigen. Im Moment haben wir versucht, jetzt einmal diesen großen Bogen zu spannen, eigentlich die Einleitung zu vielen, vielen anderen Folgen. Und ich würde mich freuen, wenn du da einfach nochmal Lust hast und Bock hast, hier vorbeizukommen.
Sehr gerne. Solange es hier diese leckeren Gummibärchen gibt, die du hier auf dem Tisch stehen hast, bin ich jederzeit dabei.
Ja, die sind aber auch nicht für mich, die sind nur für Gäste. Ich kann ja nur Nüsse essen,
ich muss abnehmen. Dann nehme ich die restlichen mit, danke dir.
Okay, gut. Mach's gut, Frank, bis dann.
Mach's gut, danke, ciao.